Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von Mord wird ihr Hobby. Ich darf mich einmal gleich zu Beginn vorstellen. Ich bin die Lilly und neben mir sitzt die
See, hallo.
Hallo. Die Jassi hat wieder einen Fall also vorbereitet, einen True Crime Fall. Sie ist da ganz, ganz into. Ich kenne mich da leider gar nicht aus, deswegen wird sie mir die Fälle in jeder Episode einen vorstellen. Die Fälle haben miteinander gar nichts zu tun und sind auch aus verschiedenen Ländern. Also wir haben uns jetzt nicht festgelegt auf ein Land oder irgendwas. Es gibt auch verschiedene Jahrhunderte. Also wir legen uns da nicht fest. Sie wird mir einfach irgendwas präsentieren, einen Fall, der aber rein auf Fakten basiert. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir auch die Namen nennen, einfach aus Respekt den Opfern gegenüber, ja. Genau, ein ganz großes Dankeschön wollen wir auch aussprechen für die ganzen lieben Kommentare und Rückmeldungen, die wir erhalten haben und lieben Bewertungen.
Dankeschön.
Ja.
Ja, das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Und wir haben auch gleich vorweg nach nur einer Episode eine Nachhilfegruppe gegründet,
War ganz wichtig.
weil wir in unserer ersten Folge ein paar Sachen ein bisschen nicht wussten oder uns nicht ganz sicher waren. Unter anderem hat uns eine Zuhörerin, die liebe Lele, das Wort manisch erklärt. Das wussten wir nicht.
Bei der manisch-depressiven Störung kommt es zu Episoden mit gegensätzlichen extremen Stimmungslagen, also mal euphorisch, mal depressiv und eben extremen Schwankungen.
Genau, also jetzt nochmal für alle. Jeder kennt jetzt die manische Depression. Wer hat sie noch nicht? Wer will noch? Wir waren uns auch ein bisschen unklar in der letzten Folge über die lebenslange Haftstrafe. Was heißt das? Wir haben in der ersten Folge auch schon festgestellt, es ist von Land zu Land unterschiedlich, waren uns aber unsicher. Jetzt habe ich natürlich recherchiert. In Kanada, wo unser erster Fall stattfand, ist das bei Mord ersten Grades zum Beispiel 25 Jahre.
Genau, das war unsere Vermutung. Wir waren uns
Ja,
nicht
wir waren ja
100%
nicht
sicher.
weit
Ja.
entfernt. Wie vermutet, ist es aber von Land zu Land unterschiedlich. Und in Österreich zum Beispiel bedeutet lebenslang eine Freiheitsstrafe, die entweder auf bestimmte Zeit, höchstens aber 20 Jahre, oder auf Lebensdauer verhängt werden kann.
Okay.
In Deutschland ist es ähnlich. Und in den USA bedeutet lebenslang bis zum Tod des Verurteilten, wird aber vom Richter meist mit einer Mindestzeit erteilt. Also zum Beispiel mindestens 15 Jahre bis lebenslang.
Okay.
Das ist aber dann auch wieder von Staat zu Staat unterschiedlich. Also zum Beispiel in Texas ist diese Mindestzeit automatisch 40 Jahre. Es ist halt überall unterschiedlich, aber wir haben jetzt so ein bisschen ein Grundkonzept von
Texas
den
ist, glaube ich, da
USA.
überhaupt immer extremer. Also die Texaner sind ja.
Ja, ich meine, es ist generell, glaube ich, von Staat zu Staat unterschiedlich. Texas kennt man ein bisschen. Ich glaube, in Texas ist die Todesstrafe auch noch gültig. Das kommt in die
Hinter
nächste
die.
Nachhilfegruppe. Ich bin mir da auch nicht sicher. Aber das heißt aber einfach nicht, dass der Verurteilte wirklich genau diese Strafe absitzen muss. Ja? Und unser heutiger Fall ist auch ein gutes Beispiel dieser oft unverständlichen Bewährungsurteile. Also,
Sehr spannend.
bist du bereit?
Ich bin bereit.
Lehn dich zurück,
Jawohl.
horch zu.
Jawohl.
Und heute geht es nämlich um William Bill Suff, auch bekannt als The Riverside County Killer oder nur Riverside Killer. Geboren wurde er am 20. August 1950 in Kalifornien in den USA. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Er wuchs mit vier Geschwistern auf und ging nach der Highschool zur Armee nach Texas. Dort heiratete er dann 1969 seine 16-jährige Freundin und gemeinsam hatten sie zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu seiner ersten Straftat. Suff wurde 1974 wegen Totschlags an seiner zweijährigen Tochter
Was?
verurteilt.
Um Gottes Willen.
Ja.
Wie kann man?
Ja. Und zwar zu einer Freiheitsstrafe von 70 Jahren.
Wundert mich aber auch, dass das nicht lebenslänglich ist.
Es ist eben Totschlag. Also
Ja.
in Amerika ist das Second Degree Murder. Also er wurde eben nicht an Mord angeklagt, sondern Totschlag. Das ist halt ein Unterschied. Und da gibt es nicht lebenslang bei Second Degree Murder, sondern eben nur eine gewisse Jahreszahl.
Unglaublich.
Gut, ich habe ja schon vorher erwähnt, dass dieser Fall ein gutes Beispiel für eine frühzeitige Entlassung ist. Was glaubst du, wie viele Jahre wurde William Suff inhaftiert?
Neunundsechzig.
Schön wär's, ja. Schön wär's, aber er wurde nach nur 10 Jahren, 1984, wegen guter Führung auf Bewährung entlassen.
Ja, eindeutig ein guter Führer. Also ganz klar, wenn man jetzt ein 2-jähriges Kind totschlägt, na, verstehe ich überhaupt nicht, ja.
Es ist wirklich unfassbar, ja. Ich habe da jetzt auch das erste Bild schon mitgebracht.
Ich habe
wieder
Bilder.
Kannst du gerne umdrehen, ja.
Okay, auch hier sehen wir einen ganz, ja, ich würde sagen normalo, normale Frisur, braune Haare, Mann mittlerer, also normale Statur auch, jetzt nicht arg dick oder kräftig oder so, ja, sondern normal gebaut und schaut, ich will es gar nicht sagen, weil ich jetzt schon den ersten Mordfall kenne, also das mit dem Kind, aber er schaut ganz nett aus.
Ja, er schaut halt einfach wirklich sehr 0815 aus, das würde ich auch sagen. Und das Foto ist von seiner Verhaftung in 1973, ein Jahr vor seiner Verurteilung. Das stellen wir natürlich auch wieder auf Instagram. Mhm. Mord wie die Hobby, alles kleingeschrieben. Könnt ihr uns sehr gerne folgen, das freut uns natürlich sehr.
Ja, da wird man sehr freuen.
Ja, nach seiner Entlassung ging er zurück nach Kalifornien. Seine Frau ließ sich scheiden, keine große Überraschung. Und in Kalifornien arbeitete er dort als Lagerarbeiter für ein Magazin des Los Angeles County, also für die Gemeinde, als Lagerarbeiter.
Ja, ich glaube, Gemeinde ist dann immer so die Sache, da, wie wir beim letzten Fall auch besprochen haben, bitte mal reinhören, falls ihr den Fall noch nicht kennt. Gut situiert, in der Gemeinde
integriert.
Gut integriert, ja.
Ja, das ähnelt wirklich dem Robert Hansen. Rehabilitiert war er aber leider nicht und somit kommen wir jetzt auch zur Mordserie. Es wird jetzt leider, sage ich mal, eine sehr lange Auflistung aller Opfer und Umstände folgen. Die Mordserie ist in den 80er, 90er Jahren. Macht euch bereit, das ist jetzt nämlich wirklich heftig. Die erste Leiche fand ein Schrottsammler am 30. Oktober 1986 in Riverside County. Sie konnte als die 23-jährige Michelle Gutierrez identifiziert werden. Gutierrez soll mehrmals vergewaltigt und mit einem Gürtel stranguliert worden sein. Im selben Jahr stieß man auf die Leiche von Charlotte Palmer. Ihre Leiche war durch Messerstiche und Schläge so schlimm zugerichtet, dass der Gerichtsmediziner keine genaue Todesursache feststellen konnte.
Unglaublich.
Also man merkt jetzt schon, deswegen auch meine Warnung, es wird jetzt heftig. Ja,
einfach nur pure Gewalt.
Ja. Man sieht wieder ein bisschen dieses Dominanzelement und wirklich extreme Gewalt. Im Jänner 1987 fand man Opfer Linda Ann Ortega. Und da man bei ihr entsprechende Ausweise fand, wurde bekannt, dass Ortega als Sexarbeiterin tätig war. Also die Ermittler gingen dann nun von einer Mordserie im Rotlichtmilieu aus und haben das auch recht schnell kombiniert und zu einer Mordserie anerkannt. Das vierte Opfer, Martha Bess Young, starb Mitte April 1987. Und auch zu diesem Zeitpunkt gründete man dann die Riverside Killer Task Force, um den Täter zu fassen. Und auch die Medien berichteten über die Task Force und die Suche nach dem Mörder. Also es war wirklich gleich in den Schlagzeilen.
Ist das von der Polizei ausgegangen oder war das so wie eine Nachbarschaftswache oder so?
Nein, eine Taskforce, also das ist von der Riverside County Police ausgegangen. Ja. Also die haben die Taskforce gegründet, auch beim FBI eben angefragt um Unterstützung.
Das heißt quasi eine Crew, die sich rein nur um diese Morde gekümmert haben und geschaut haben, dass da einfach schnell...
Ja. Also eigentlich auch wirklich sehr positiv. True Crime Fans kennen das vielleicht, das ist nicht in jedem Fall so. Leider auch oft, wenn es um Opfer im Rotlichtmilieu geht. Mhm. Also wirklich finde ich sehr super, dass sie da so schnell reagiert haben.
Ja.
Und erst im Jänner dann 1989, also über ein Jahr später, wurde eine weitere Leiche gefunden. Und man hört das auch gut in Interviews, die Ermittler von der Taskforce waren sich dann schon gar nicht sicher, ist die Mordserie jetzt beendet, geht es noch weiter? Leider geht es weiter. Und Linda Ruiz wurde extrem grausam ermordet. Nachdem der Täter sie mehrmals vergewaltigte, vergrub er ihren Kopf im Sand. Und Ruiz war zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert und erstickte wirklich qualvoll.
Unglaublich.
Ja, es geht eben leider wirklich brutal weiter. Aber der erste Durchbruch gelang der Taskforce ein paar Monate später. Beim Leichnam von Kimberly Little wurden Schamhaare sowie Fasern des Täters gefunden. Diese Beweise wurden dann auch sofort sichergestellt.
Das heißt, er wird schlampig.
Ja, kann man so sagen. Also er eskaliert auf jeden Fall, ja. Und er hat dann eben Schamhaare und Fasern hinterlassen. Wir sind jetzt eben Ende 80er Jahre, also da waren auch die forensischen Mittel schon so weit, dass sie das alles sichergestellt haben und richtig verwahrt haben. Ja. Und leider wurden dann die Leichen der jungen Opfer Judy Angel und Christina Leal im Winter desselben Jahres entdeckt. Christina Leal wurde als einziges Opfer komplett bekleidet gefunden. Das ist den Ermittlern einmal komisch vorgekommen. Aber der Gerichtsmediziner fand bei der Obduktion eine intakte Glühbirne in ihrem Mutterleib.
Oh Gottes Willen.
Ja.
Also reine komplett psychische, ja, ja.
Ja, also es ist wirklich sehr extrem.
Ich krieg jetzt schon schwitzige Hände.
Tun wir mit deinen schwitzigen Händen. Im Jänner 1990 fand ein Jogger eine weitere Leiche, Darla Ferguson. Am Tatort konnten die Ermittler erstmals Reifenspuren sichern. Also ein weiterer Durchbruch.
Okay.
Das mittlerweile 10. Opfer, Carol Lynn Miller, wurde im Februar 1990 entdeckt. Sie wurde bereits seit über einem Monat vermisst. Und wieder konnten Schamhaare und Fasern des Täters sichergestellt werden. Also man sieht schon diese Taskforce, die Ermittler. Es war ein großer Druck, glaube ich, der Gemeinde, der Bevölkerung da, durch diese Medien Bekanntheit. Aber sie haben auch wirklich alles versucht. Ja. Ja. Und im November 1990, nach dem Mord an Cheryl Coker, setzten die Ermittler ein Kopfgeld von $100.000 aus.
Ich glaube, das ist in Amerika eher üblich, gell, diese Kopfgeld.
Ja, es ist auf jeden Fall üblicher als bei uns. Ich glaube mal, bei uns ist es nicht üblich. Ich kenne keinen Fall, wo das in Österreich zum Beispiel vorkommen würde. Und in Amerika gibt es ja auch diese ganzen Most Wanted-Sendungen. Ja. Da gab es dann auch eine Sonderfolge über den Riverside County Killer. Kurz darauf fand man dann die Leiche des 12. Opfers, der 27-jährigen Susan Sternfield, neben einem Müllcontainer grausam erstochen und posiert.
Inwiefern posiert?
Meist mit gespreizten Beinen hatte sie posiert. Also das ist laut Ermittlern und Interviews eben wieder so ein Zeichen der Dominanz und auch der Geringschätzung der Opfer. Ja. Eventuell eben auch der Sexarbeiterinnen, das könnte verknüpft sein. Und ja, wirklich schrecklich, sich das vorzustellen. Ich glaube, das wäre für jede Frau unerdenklich schlimm.
Ja, wenn eben nicht nur im Leben so grausame Dinge mit dir gemacht wurden, sondern auch darüber hinaus wirst du so gefunden und wirst ewig als die Frau betitelt werden, die dann so gefunden worden ist. Und auch halt für die Leute, die das finden, natürlich auch ganz schrecklich.
Ja.
Ja.
Es gibt auch eine Aussage in einem Interview, dass sich Ermittler auch wirklich ergeben haben.
Übergeben haben. Ja, verständlich. Ganz klar.
Im Frühjahr, Sommer 1991 wurden drei weitere Leichen gefunden. Kathleen Milne, Sherry Michelle, Sherry Ann Latham. Alle Opfer wurden wieder vergewaltigt, erwürgt und ihre Leichen verstümmelt und am Tatort posiert. Die Ermittler erzielten aber endlich einen Riesendurchbruch. Sie fanden eine Augenzeugin. Eine Sexarbeiterin berichtete, von einem Freier im Auto geschlagen worden zu sein. Sie konnte aber aus dem Auto springen und beobachtete daraufhin, wie der Freier eine andere Sexarbeiterin, die 23-jährige Kelly Hammond, ins Auto zerrte. Ihre Leiche wurde leider auch noch am selben Tag entdeckt. Aber ein großer Durchbruch. Durch die Beschreibung der Zeugin konnte ein Phantombild des Täters erstellt werden und inklusive der Beschreibung seines Fahrzeuges veröffentlicht werden. Also für die Taskforce wirklich ein großer Durchbruch. Und trotz des Durchbruchs mordete der Riverside County Killer leider weiter. Im Herbst 1991 wurden noch die Leichen der 30-jährigen Catherine McDonald und der 35 Jahre alten Delia Zamora gefunden. Beide Opfer wurden ebenfalls verstümmelt und posiert.
Unglaublich.
Ja, und wer jetzt mitgezählt hat, weiß, dass Ojeda Casares jetzt das 19. Opfer ist und gleichzeitig das letzte Opfer der Mordserie. Sie wurde am 22. Dezember 1991 entdeckt Sie wurde auch von ihrer Familie bereits als vermisst gemeldet. Und das ist das Ende dieser sehr, sehr langen, brutalen, grausamen Mordserie. Wir reden hier von 19 Opfern über eine Zeitspanne von 5 Jahren.
Von das ist so erschreckend.
1986 bis 1991.
Das ist echt erschreckend.
Ja, es ist wirklich sehr erschreckend.
Wahnsinn.
Ja, das war jetzt einmal eine sehr lange Liste. Ja. Leider eben wirklich sehr viele Opfer. Ich wollte trotzdem alle Namen erwähnen und auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Also es war schon, glaube ich, genug
Details. Ja, das Details. War auf jeden Fall genug, weil man hat ja dann eh, allein wenn du sagst, so und so viele Messerstiche und so weiter, da weiß man ja, dass das nicht nur die Messerstiche waren, da war ja noch sehr, sehr viel mehr an Gewalt da.
Ja. Ja. Ich habe dir auch ein Foto der Opfer mitgebracht.
Also, ein Zettel mit einem Bild nach dem anderen. Zack, 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 zack. Ganz viele wunderschöne junge Frauen in der Blüte ihres Lebens. Erschreckend.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr traurig. Auch trotzdem nochmal diese Zeitspanne über 5 Jahre. Also das war wirklich eine reine Eskalation. Die Abstände der Morde wurden auch immer kürzer. Wirklich einfach nur grausam. Ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Ja, und teilweise auch wirklich junge Mädels.
Ja, es waren wirklich sehr junge Mädels. Also von jungen, ich sag mal 18-, 19-Jährigen bis Mitte 30. Mhm.
Ja, ganz fürchterlich, ganz, ganz fürchterlich.
Ja. Aber jetzt kommen wir zu seiner Verhaftung.
Na, endlich.
Na, endlich. Im Jänner 1992. Durch die Beschreibung des Fahrzeuges der Zeugin und der am Tatort gefundenen Reifenspuren konnten die Ermittler den Bus des Täters identifizieren. Das war aber wirklich eine langwierige Geschichte, weil der Täter 4 verschiedene Reifen auf seinem Auto montierte.
Ja. Also das hat er absichtlich gemacht,
ja.
Um den Ermittlern das einfach viel, viel schwerer zu gestalten.
Genau, ja. Und ich habe eben vorher schon erwähnt, es wurden Reifenspuren gefunden. Mhm. Es wurden eben genug Reifenspuren gefunden, um festzustellen, welche Marke Reifen in welche Position am Fahrzeug war, so vorne links, vorne rechts. Mhm. Und das war halt auch ein irrsinniger Durchbruch. Und da sieht man einfach auch quasi die Detektiv- und Ermittlungsarbeiten dieser Taskforce waren wirklich sehr, sehr gut. Hut ab. Und das Fahrzeug wurde in der Nacht von 8. auf den 9. Jänner 1992 im Rotlichtmilieu von Officer Frank Orta gesichtet und aufgehalten. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Führerschein des Fahrers, William Bill Suff, abgelaufen war und seine Fahrzeugpapiere ungültig waren. Und der Officer Orta hat das an die Zentrale gemeldet, wurde dann von einem Ermittler kontaktiert, der ihn sofort befragte, welcher Reifen ist vorne rechts? Sagen wir sofort die Marke. Ja. Ja. Und quasi alle Reifen durchgegangen sind und gesagt haben, okay, das ist das Auto, was zur Beschreibung der Zeugin passt. Es sind die Reifen, 4 unterschiedliche Reifen. Wer fährt mit 4 unterschiedlichen Reifen?
Und das ist ja schon sehr, sehr...
Ja.
Das ist
ja. Und so wurde dann eben gleich einmal, also alle Alarmglocken wurden geläutet, okay, das ist jetzt unser Verdächtiger. Und man brachte ihn für weitere Vernehmungen aufs Revier. Dort leugnete Saf zunächst, dass er irgendwas mit den Morden zu tun hatte. Aber aufgrund der guten Ermittlungsarbeiten gab es ja mehrere DNA-Spuren, also Schamhaare sowie Fasern etc. Und die Untersuchungen ergaben, dass es sich um seine Schamhaare handelte, seine DNA handelte und auch die am Tatort sichergestellten Fasern passten zu einer Decke bzw. Schlafsack, den er im Bus bei sich hatte.
Wahnsinn.
Also wirklich.
Also was das für ein Glücksmoment für die Polizisten und für die FBI-Leute sein musste, wenn ich dann tatsächlich habe, okay, Schamhaare, DNA stimmt überein, ich habe meinen Täter da vor mir sitzen.
Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da wirklich alle, sage ich mal, in Euphorie gesprungen sind.
Ja.
Und sicher ein sehr, sehr großer Moment war für diese Taskforce. Trotz aller Beweise legte William Saff erst nach Stunden der Befragung so ein Halbgeständnis ab, das er dann später wieder zurückzog. Also er hat eigentlich nie wirklich zu den Morden gestanden. Ja. Und eine komplizierte Situation. Mhm. Aber wie schon erwähnt, aufgrund der guten Ermittlungsarbeiten und der stichfesten Beweise schaut es ganz gut aus.
Ja.
Was auch wirklich ein sehr interessanter Side-Fact ist. Wenn du dich erinnern kannst, ich habe am Anfang erwähnt, dass Saff für die Gemeinde arbeitete, in einem Lager.
Ja.
Ja. Und während seiner Zeit in diesem Job lieferte er Büromöbel, also Stühle, Tische etc. an die Beamten der Taskforce.
Wahnsinn, unglaublich.
Ja, also wirklich die Beamten, die seine Mordserie untersuchten, an die lieferte er wirklich in dem Raum Stühle, Tische etc.
Es kann durchaus sein, dass er das ein oder andere Gesicht schon des Öfteren gesehen hat.
Ja, also es haben auch in Interviews später Ermittler, Detectives bestätigt, sie kannten ihn vom Sehen.
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich. Ja, dünnes Eis.
Ja, und auch vielleicht True Crime Fans werden das vermutlich schon wissen, für dich aber auch interessant, es kommt halt sehr oft vor, dass Täter versuchen, sich in die Ermittlung einzuschleusen.
Ich kann mir das leicht vorstellen, dass du einfach siehst, wie weit sind sie, haben sie schon was, irgendwelche Hinweise und
genau, ja, sie wollen halt quasi den aktuellen Wissensstand der Polizei ein bisschen überprüfen und wie du sagst, wissen sie schon was, wie nah sind sie dran. Es ist aber trotzdem immer wieder schockierend, wenn sie das dann wirklich schaffen oder man das eben im Nachhinein, so wie in diesem Fall, schwarz auf weiß hat und entdeckt, okay, der war eigentlich in dem Gebäude, in dem Raum mit den Ermittlern, die seine Mordserie untersuchten. Es ist wirklich schockierend und wie gesagt, besonders für die Ermittler.
Ja.
Wenn, ich denke mal, wenn nach der Verhaftung der Ermittler ihm gegenübersteht und ihn erkennt, das muss, glaube ich, ein ziemlicher Schockmoment sein.
Ja, überhaupt, da habe ich wirklich eine Leiche nach der anderen und untersuche die und schaue mir die genau an. Und danach weiß ich, okay, du warst es. Du bist schuld, dass so viele Frauen so präsentiert wurden und so verstümmelt wurden und so misshandelt wurden.
Ja.
Also ganz brutal.
Für mich ist das auch sehr faszinierend. Natürlich super dieser Gerechtigkeitssinn von Polizisten, Detectives, allen Ermittlern, ja, jeder in so einem Beruf. Aber für mich auch faszinierend diese Selbstbeherrschung. Also
ja.
Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, gerade diese Fälle. Ich habe 19 Opfer jetzt vorgelesen. Was diesen Opfern angetan wurde, ist einfach nur super, super schrecklich. Und diese Selbstbeherrschung dann, wenn du dieser Person gegenüberstehst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch Ermittler da wirkliche Wut und Aggressionen spüren.
Auf jeden Fall. Auf jeden
es ist Fall. Ja natürlich.
Und die reden, also die reden ja auch mit den Angehörigen.
Ja, natürlich.
Und kriegen dort auch die, also wenn ich wüsste, oh Gott, ich kann es gar nicht laut aussprechen, aber wenn ich jetzt mit einer Mutter rede und sie mir unter Tränen erklärt, wie lieb ihr Kind war und wie was für eine schöne und wie tolle Frau das fehlt. War. Und wie sehr es ihr fehlt und was für ein Loch das in ihr Leben gerissen hat. Und dann habe ich den. Und wir wissen alle, Selbstjustiz ist absolut kein Weg. Ja? Aber da juckt es, glaube ich, wirklich, wirklich stark in den Fingern. Also das
ja, also wie gesagt, ich bewundere heftig. Auch diese Selbstbeherrschung. Mhm. Ja. Und wie du sagst, sein, glaube ich, auch einer der schiereren Aspekte von diesem Beruf, wenn man den Familien der Opfer das mitteilen muss, was passiert ist. Also es ist ja auch so, du musst wirklich die Umstände beschreiben.
Ja, natürlich, die wollen ja auch wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist.
Und auch in diesem Fall, ja, auch wenn ich jetzt vorher erwähnt habe, es ist so eine rapide Mordserie, es ist so rasch über 5 Jahre, 19 Opfer. Ich glaube, dass da für die Familien der Angehörigen jeder Tag sich wie eine Ewigkeit anfühlt.
Auf jeden Fall.
Ja, das
und
auch, ist,
wie geht das Leben weiter nach?
Also, ja, das ist ganz schlimm. Und deswegen eben meine Bewunderung an die Ermittler und alle, die in solchen Berufen arbeiten, das ist sehr, sehr lobenswert.
Hut
ab. Und zurück zu unserem Bill Saff. Er wurde dann am 28. Februar 1992 zum ersten Mal vor den Richter geführt zu einer Anhörung. Man wollte Saff in allen 19 Fällen anklagen. Das ist aber, wie vorher jetzt schon erwähnt, mit Bewährungen und etc., das Rechtssystem ist natürlich auch kompliziert, das wissen wir. Und der Prozess gegen Saf wurde erst 3 Jahre später eröffnet.
Das heißt, er war die ganze Zeit währenddessen in Untersuchungshaft oder so?
Genau, also er war inhaftiert, ja. Das schon. Aber weil wir gerade jetzt über die Familien und der Angehörigen gesprochen haben, stell dir das vor, 3 Jahre ja. später erst. Ja. Also es ist schon bitter. Saf wurde aber dann nur in 13 Mordfällen angeklagt. Bei den übrigen 6 Fällen hatte man keine eindeutigen Spuren oder Beweise, die Saf wirklich als Täter identifizierten. Mhm. William Bill Saf wurde dann in 12 Fällen schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt.
Okay.
Seitdem sitzt Saf in St. Quentin State Prison und wartet auf seine Hinrichtung.
Das kenne ich sogar.
Das kennt man. Woher kennt man das? Vom?
Das weiß ich nicht.
Johnny Cash.
Ah, ja, stimmt.
Ja. Mhm. Das ist relativ bekannt, ist eines der bekanntesten, sage ich mal, Hochsicherheitsgefängnisse, wo eben verurteilte Straftäter, ich glaube, die meisten zum Tode verurteilt oder in Einzelhaft befinden sich dort. Und bis heute kämpft er für eine frühzeitige Entlassung.
Ja, nein. Leider nein.
Ich habe dir auch das aktuellste Foto, was ich finden konnte, von William Bill Saf mitgebracht.
Okay. Okay, wow. Grundveränderung. Er hat wesentlich viele Kilo mehr. Er ist weißhaarig, er ist alt, er hat Augenringe, die bis zu den Backen runtergehen. Wahnsinn. Ja, nicht mehr so sympathisch und ja, nett, wie er auf dem ersten Bild auf jeden Fall ausschaut.
Ja, das Bild ist eben ein Gefängnisfoto aus dem Jahr 2007. Ist auch schon wieder ein Zettel her.
Ja, aber man merkt schon dieses sehr Verhärmte und
ja,
soll er büßen für das, was er getan hat.
Ja, auf jeden Fall soll er büßen für das, was er getan hat. Was sagst du zu dem heutigen Fall?
Wow.
Ja.
Von Anfang bis jetzt. Nein, es ist ganz, ganz brutal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen in so einer Situation. Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber jetzt, wo ich quasi in diese Lage gezwungen werde irgendwie,
das tut mir leid,
mit dem auseinanderzusetzen. Ja.
Entschuldigung. Nein,
ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du wirklich Angehöriger bist und du weißt, okay, jetzt sind schon, keine Ahnung, Hausnummer 12 junge Frauen ermordet worden. Und es ist ein Killer in diesem Grätzl da unterwegs. Und meine Tochter wird vermisst oder meine Familie, meine Schwester, meine Frau, irgendwer aus meiner Familie wird vermisst. Naja, da zählt man natürlich schon eins und eins zusammen. Und jeder, der, glaube ich, da irgendwie ein bisschen mehr denkt, hat ja gleich die schlimmsten Ausschweifungen im
Vorstellungen.
Also Vorstellungen. Na, ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und auch mit dem Kind, das macht mich irgendwie so stutzig, weil man hat ja oft, wenn jemand so brutale Taten macht, ja, hast du eben vorher schon so diese Vorboten, ja.
Du meinst jetzt das von 1974, genau, die Verurteilung,
wegen dem Totschlag seines Kindes, ja. Aber das ist ja nicht ein Lehrerl, das ist ja was richtig, richtig Brutales, womit er einsteigt. Also,
ja.
Wie genau war auch der Totschlag? Was hat es
damit auf sich? Also ich habe in einem Interview von seiner damaligen Frau, seiner Ex-Frau, das ein bisschen gehört, wie das vor sich gegangen ist. Also er war in der Ehe, in der kurzen Ehe, war es ein sehr dominanter Ehepartner. Also sie durfte das Haus nicht verlassen, sie durfte nicht alleine einkaufen gehen, sie durfte sich mit niemandem treffen, teilweise auch mit Mitgliedern ihrer eigenen Familie. Mhm. Und sie war damals arbeiten an dem besagten Tag, wo eben leider diese schreckliche Tat vorgefallen ist. Und wurde dann von ihm angerufen, sie soll nach Hause kommen, es stimmt was nicht mit dem Baby, also mit dem kleinen Kind. Sie ist dann gekommen, das Kind hat leider nicht mehr geatmet, sie hat den Notdienst, Notruf gewählt und verständigt, aber es war leider nichts mehr zu machen. Und durch die Obduktion dann konnten sie feststellen, dass es eben durch Schläge und wirkliche Gewaltanwendung ums Leben gekommen ist, das Kind, ja. Wirklich sehr, sehr brutal. Ja.
Wie man das überhaupt einem anderen Menschen antun kann, ist schon ganz, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, aber noch viel, viel weniger seinem eigenen kleinen Kind,
ja.
seinem hilflosen kleinen Kind. Also ganz brutal.
Wirklich ganz schier. Und ich habe auch den Fall gewählt aufgrund der Recherche, was die lebenslange Haft betrifft.
Mhm.
Da bin ich eben auf diese unverständlichen Bewährungsurteile gekommen und mir ist eben der Fall William Snuff, Suff,
Snuff. Suff the Snuff.
Suff the Snuff.
Ja.
Na bitte. Eingefallen. Und deswegen habe ich dann den Fall gewählt, weil hätte man Suff damals in Texas nicht auf Bewährung freigelassen, wäre diese Mordserie nicht passiert.
Ja, ja,
das stimmt. Und es ist schon für mich einfach, oder ich glaube für uns alle und für alle Zuhörer da draußen genauso erschreckend zu lesen, ein Urteil von 70 Jahren und er wird aber nach 10 Jahren wegen guter Führung entlassen.
Ja.
Wirklich.
Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn ich mich dann ein bisschen zusammenreiß, ja, im Hefen, dann weiß ich, passt, komm raus, kein Problem.
Also, ja, es ist schockierend. Und
ich weiß nicht, ich verstehe diese gute Führung überhaupt nicht. Und gerade wenn es so brutale Sachen sind wie ein Mordfall. Ja. Wenn das jetzt ein, keine Ahnung, Hausnummer Steuerhinterzieher ist, ja,
ja.
Und der wird wegen guter Führung rausgelassen,
ist was ganz anderes.
Als wenn der sein eigenes Kind zu Tode geprügelt hat oder
ja. Ja. Es ist leider, ja. Ich glaube, das gesamte, wie soll ich sagen, Rechtssystem, die Situation mit den Gefängnissen und Inhaftierten in Amerika ist ein Riesenthema, das man jetzt auch, glaube ich, in unserer heutigen Folge schwer erörtern kann. Es fängt an mit Inhaftierten, die wegen kleinen Cannabisbesitzes jahrelang im Gefängnis sitzen, bis eben zu einem William Suff, der eine schreckliche Tat begangen hat.
Mehrere.
Unzählige. Bei der ersten jetzt, habe ich gemeint, und aber nach 10 Jahren entlassen wird.
Ja.
Also das ist ein komplexes Thema, teilweise wirklich sehr unverständlich.
Ja, und ich verstehe es auch nicht, weil was sind 10 Jahre? Wenn wir jetzt wieder Rechtssystem anschauen, lebenslang zum Beispiel in Österreich oder ja, Deutschland, Nachbarländer, was ja schon eine ganz, ganz andere Hausnummer ist, aber da sind wir halt wieder bei dem Mord und Totschlag, den Unterschied.
Genau, ja. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, eine Haftstrafe oder also eine Freistrafe oder wirklich eine Strafe auf Lebensdauer, lebenslang.
Mhm.
Und deswegen habe ich eben auch vorher erwähnt, dass er wurde ja nur wegen Totschlags angeklagt, nicht wegen Mordes.
Ja.
Ja, trotzdem erschreckend, erschütternd,
absolut,
dass er nach 10 Jahren damals entlassen wurde und eben alle Dinge, die ich heute geschildert habe, dann ihren Lauf nehmen konnten.
Mhm.
Ja. Ich habe heute aber auch wieder einen Filmtipp.
Okay.
Für alle, die quasi noch nicht genug haben oder super interessiert sind an diesem Fall. Dieses Mal ist es aber leider kein Film, sondern eine Serie.
Ich schaue keine Serien.
Ja, ich weiß, aber vielleicht unsere Zuhörer. Deswegen werde ich das jetzt trotzdem einfach
normale
erwähnen.
Leute schauen ja Serien.
Die Serie heißt Real Detective, gibt es auf Netflix. Und in der Staffel 2, ich glaube Episode 2, wird der Riverside Killer behandelt.
Mhm.
Das ist eine Dramaserie, auch mit so Nachstellungen, aber auch den echten Detectives, die den Fall gelöst haben. Ich persönlich bin zum Beispiel kein großer Fan von so Reenactments, Nachstellungen, diese Dramatisierung. Es ist aber trotzdem wirklich spannend. Und auch in dieser Podcast-Folge habe ich einige Informationen aus dem Interview vom Detective Bob Creed eben von dieser Folge übernommen. Ich muss auch sagen, er macht in dieser Folge einen sehr betroffenen, wirklich emotionalen Eindruck und schildert auch wirklich die Bemühungen der Taskforce, um den Fall zu klären, sehr, sehr detailliert. Finde ich dann schon wieder spannend, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Was ein spannender Sidefact Nummer 2 oder 3, ich weiß nicht, in dieser Folge auch noch ist, in der Show wird spannenderweise nicht erwähnt, dass die Opfer im Rotlichtmilieu tätig waren.
Okay.
Das wird gar nicht erwähnt. Ich denke oder könnte mir vorstellen, dass das es war sicher eine bewusste Entscheidung, weil das sind die Fakten, das ist so passiert. Eventuell aus Respekt, ich bin mir nicht ganz sicher, Aber ich wollte nur nochmal auch dir sagen, ich erwähne das heute auch nur, weil es eben Fakt ist. Mhm. Und für mich ist ein Menschenleben, egal welchen Beruf man ausübt, ja. egal in welcher sozialen Lage, welchen sozialen Status man hat. Für mich ist das eben die True Crime Story.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ganz erschreckend. Ganz, ganz brutal.
Ja.
Ja, also die Hunde sind auch schon komplett aus dem Häusl. Ich bin auch komplett aus dem Häusl. Es war eine extrem verstörende Geschichte. Ja, auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön für deine Recherchen und für deine Geschichte.
Sehr gerne.
Es war echt erdrückend. Ich hoffe, nicht zu erdrückend auch für euch. Auch an euch ein riesengroßes Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir eure Kommentare und Bewertungen sehen. Also Dankeschön. Bitte nur zu. Genau, den Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Und wir haben auch einen Instagram-Account, der heißt MordWDHobby, kleingeschrieben und zusammen. Da würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch da anschließen würdet.
Ja, schaut's vorbei.
Auf diese Reise und auch dort uns tatkräftig unterstützt. Und in diesem Sinne ein herzliches Proste.
Prost!
Mein Lieber, mein Lieber.
Mein Lieber,
jetzt
mein Lieber.
Jetzt haben wir es geschafft. Dankeschön.
Dankeschön.